denken bestimmt, wenn das Pferd jetzt irgendwie faul ist, so, ja, der hat halt keinen Bock zu arbeiten. Oder wie du so sagst, ja, der wird ein bisschen unruhig beim Gurten. Ja, wie oft sieht man Pferde, die unruhig sind beim Gurten, wo die Besitzer irgendwie so, der ist zickig.
Einen Klaps geben.
Ja, einen Klaps geben, weil der ist zickig oder irgendwie. Und ja, das sind alles eigentlich so kleine Unwohlseinsanzeichen, wo du dann merkst, und das nächste Zeichen ist dann eigentlich schon in Anführungszeichen, dass er nicht mehr fressen mag. Also wo man sich schon vorstellen kann, ja, wenn man keinen Hunger hat, hat man schon einfach eine richtige Beschwerde im Magen. Und das ist vielleicht auch einfach nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, dass man halt auch Symptome in Betracht zieht als Magensymptome, als Magenanzeichen, die man vielleicht gar nicht so als Symptome sehen würde, sondern eher so als Verhaltensauffälligkeit. So, der ist zickig, der ist faul, der will irgendwie Arbeit verweigern oder so. Ganz ehrlich, also ich meine, jetzt können wir, glaube ich, beide sagen, aus unserer Pferdeerfahrung heraus gibt es das nicht. Hey, schön, dass du in den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd reinhörst. Ich bin Dr. Sandra Löckener und in jeder Folge werde ich dir ein bisschen meines Wissens aus Biologie und Tiermedizin schenken. Deine Fragen zum Thema Pferdegesundheit sind der Leitfaden für diesen Podcast. Also kommentiere oder schreib mir, wenn dich ein Thema interessiert oder wenn du selbst ein krankes Pferdchen hast und Unterstützung auf dem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd brauchen kannst. Und mit ein bisschen Glück ist dann auch bald deine Frage Thema einer Podcast-Folge.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Der Podcast für die Gesundheit deines Pferdes.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Mit Dr. Sandra Löckener.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 18. Wir befassen uns heute mit einem Thema, das eigentlich immer bei irgendwelchen Wunschthemenumfragen unter den ersten dreien ist. Das bedeutet, dass euch dieses Thema unheimlich interessiert und wahrscheinlich bedeutet das auch, dass einige der Lieblinge unter uns davon betroffen sind, denn das deckt sich mit meiner Erfahrung aus der Praxis. Das ist ein Thema, was uns Therapeuten leider nie so richtig in Ruhe lässt. Also Pferde sind einfach unheimlich davon betroffen. Ich spreche von Magenbeschwerden. Und ich würde mich jetzt heute in dieser Folge ganz gerne mal zum einen natürlich so ein bisschen unterschiedlichen Symptomatiken widmen, zum anderen aber auch vor allem, was gibt es denn dann überhaupt für therapeutische Möglichkeiten? Denn es gibt tatsächlich einiges, was man auch ernährungstherapeutisch tun kann und bestimmt hat jeder von euch schon mal irgendwie die Begriffe gehört, Protonenpumpenhemmer, Säureblocker, Magenschutz, Magenschoner und ich würde heute total gerne mal Licht ins Dunkel bringen, was ist das eigentlich alles? Was machen eigentlich diese unterschiedlichen Wirkstoffe im Magen? Und an welcher Stelle muss man auch ein bisschen vorsichtig sein mit einer zu inflationären Anwendung? Ich habe mir heute Unterstützung geholt von einer ganz, ganz lieben Kollegin, der Jasmin. Und ich würde einfach sagen, wir holen die Jasmin mal dazu und legen los. Ganz viel Spaß!
Die Jasmin ist eine ganz geschätzte Kollegin von mir, denn sie ist auch selbst Atemwegstherapeutin für Pferde. Und zusätzlich auch noch selbst Pferdemutti. Das heißt, sie kann uns heute aus zwei verschiedenen Blickwinkeln ein bisschen von ihrem Pferd Ali berichten. Jasmin hatte jetzt im letzten Jahr immer mal wieder irgendwelche Umstände, die beim Kali zu ein bisschen Magenbeschwerden geführt haben. Und da hat sie, weil sie natürlich dann als Therapeutin ein gutes Gespür dafür hat, sobald irgendwas nicht hundertprozentig im Lot ist, ist ihr dann immer gleich aufgefallen, okay, irgendwas passt nicht. Und sie konnte dann direkt sozusagen dem Ganzen gegensteuern und deshalb ist nie daraus irgendein ernsthaftes Problem entwickelt. Zusätzlich hatte Jasmin dann selbst auch noch ein paar Fragen zu diesem Magenthema und das heißt, ich würde jetzt vielleicht mal damit anfangen. Herzlich willkommen, liebe Jasmin, und vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir trotz des stressigen Therapeutenalltags die Zeit nimmst für diesen Podcast und unseren Hörerinnen und Hörern gleich ein bisschen was zum Thema deine Erfahrungen mit Magentherapie und Magensymptomatik und so weiter erzählst. Also herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Hallo Sandra, ich danke dir. Ich freue mich auch total. Ich freue mich riesig.
Und ich freue mich immer noch mehr, wenn du sagst, eine geschätzte Kollegin. Das macht mich total stolz. Danke dir.
Ja, so ist das auch.
Ja, das ist immer so ein kleiner Ritterschlag.
Ja, Jasmin, vielleicht fangen wir mal an dem Punkt an. Magst du uns mal erzählen, weil es gab ja praktisch unterschiedliche Situationen bei dir so im letzten Jahr, wo du bei deinem Kali bemerkt hast, irgendwas stimmt da magentechnisch nicht ganz. Und vielleicht fangen wir mal an dem Punkt an, dass du mal so ein bisschen erzählst, was waren das denn so für Symptome, die du bemerkt hast, die dich praktisch haben aufhorchen lassen, sodass du dir gedacht hast, warte mal, da ist vielleicht ein kleines bisschen Unterstützung in Richtung Magengesundheit notwendig. Mhm.
Ja. Ja, wir hatten letztes Jahr eine ziemlich lange Episode mit den Füßen. Ja, es fing im Mai an und zog sich durch das ganze Jahr mit Spitzen, wo der Kali dann gar nicht mehr laufen konnte und zusätzlich noch starke Medikamente nehmen musste, damit er überhaupt, ja, sich überhaupt ein bisschen bewegen konnte. Dazu kamen dann noch 4 Tage Boxenruhe und dann, ja, da war es perfekt. Also die Spitze war dann, wo Kali das Futter verweigerte, wo er dann gar nicht mehr fressen wollte. Und da wusste ich, okay, jetzt ist es wirklich kurz vor 12, jetzt musst du was tun. Und ich habe mich eigentlich auch geärgert, dass ich nicht vorher schon so ein bisschen sensibler war. Aber man hat sich so auf die Füße konzentriert. Und ja, ich war selber erschrocken, dass ich es habe erstmal so weit kommen lassen.
Aber vorher hattest du gar nichts bemerkt oder würdest du jetzt rückwirkend sagen?
Doch, also diese, es ist natürlich schwierig zu differenzieren. Er hatte die Schmerzen im Fuß und dann zu sagen, ja, ist das jetzt der Magen schon? Ist es der Fuß? Also bei Kali ist es so, dass er sehr müde wird, dass er matt ist und extreme Stimmungsschwankungen dann hat. Aber es war natürlich auch mit dem Schmerz kombiniert immer schwierig zu differenzieren. Aber an dem Abend war das denn so, dass er dann halt komplett das Futter verweigerte. Und da wusste ich, jetzt ist es kurz vor 12, jetzt ist vorbei.
Okay, also das heißt erstmal auch so ein bisschen unspezifische Symptome, ne, wo man natürlich nicht hundertprozentig weiß, ja klar, spricht das für Magen. Und als dann dieses typische Magensymptom dazu kam, da war es dir dann praktisch rückwirkend klar, dass die anderen Symptome möglicherweise auch damit zusammenhingen, ne?
Natürlich. Beim Kali ist es so, dass es fängt mit Kotwasser an, mit leichtem Kotwasser. Da konnte ich natürlich nicht so richtig sagen, ist es jetzt das Medikament, was das Kotwasser ausmacht, oder ist es der Magen? Die Tierärzte spielen meistens das Kotwasser so ein bisschen runter. Aber heute ist für mich absolut hundertprozentig klar, kriegt der Kali Kotwasser, hat das auf jeden Fall den Zusammenhang mit dem Magen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Also das kann ich jetzt mit Fug und Recht behaupten.
Ja, Okay, und das heißt, es waren jetzt letztendlich dann unterschiedliche Faktoren, die wahrscheinlich zu seinen Magenbeschwerden geführt haben, ne? Wie du schon gesagt hast, hatte der mit Sicherheit auch ein bisschen Schmerzen, wenn er ja Probleme hatte zu laufen.
Genau, starke Schmerzen in den Füßen. Wie sagt man so schön, ohne Huf kein Pferd. Ich kann es nachvollziehen. Wenn man sich nicht richtig bewegen kann, das Pferd als Bewegungstier kann nicht richtig sich bewegen, schlägt das auf den Magen. Genauso wie ich auch immer wieder in die Therapie mit einbeziehen kann, wenn die Pferde mit den Atemwegsproblemen zu mir kommen, ich auch immer an den Magen denke, weil das doch ein großer Stressfaktor für die Tiere ist, ne?
Okay, also Stress generell, wenn es einem sozusagen an einer Stelle nicht gut geht, kann sich dann natürlich auch auf den Magen schlagen. Ja, und dann natürlich noch die Medikamente on top, ne? Also das heißt, das waren mehrere Faktoren, wo man, ja, die auch einzeln halt schon zu Magenbeschwerden führen können. Und in Summe natürlich sowieso, und oft treten die ja genau einfach in diesem Zusammenhang auf, ja. Es ist im Übrigen so, dass dieser Zusammenhang zwischen sozusagen Hufbeschwerden und Magenbeschwerden, das ist einer der wenigen Zusammenhänge, der ganz, ganz klar wissenschaftlich erwiesen ist und wo man ganz eindeutig weiß, dass sehr, sehr viele Magenbeschwerden werden dadurch ausgelöst, dass die Pferde irgendwelches, ich sage jetzt einfach mal, Unwohlsein rund um den Huf haben. Also es ist eigentlich ein Thema, was noch, finde ich, so viel zu wenig Aufmerksamkeit irgendwie bekommt, weil Da wird so an ganz vielen Ecken und Enden geguckt, wenn ein Pferd Magenbeschwerden hat und wird versucht, irgendwas zu optimieren. Und ich glaube, dieser Zusammenhang, der ist noch lange nicht allen Pferdebesitzern irgendwie klar, dass eigentlich sobald das Pferd irgendwie fühlig läuft und anzeigt, ich kann nicht super gut laufen, muss ich eigentlich schon im Hinterkopf haben, ich achte total auf den Magen und im Zweifelsfall halt schon irgendwie gleich ein bisschen unterstützen. Und bei dir ist das ja auch so, ne? Du hast ja jetzt einfach aufgrund dessen, dass sich das alles auch so ein bisschen hingezogen hat und da ja auch unterschiedliche Probleme dann noch an den Beinen waren und so, hast du auch jetzt inzwischen ja so eine kleine Strategie entwickelt, die du praktisch jetzt genau weißt, okay, das ist deine Verlässlichkeitsstrategie, funktioniert bei deinem Pferd total, ne? Damit konntest du bisher jetzt immer sozusagen das relativ schnell in den Griff kriegen. Und daraus ist dann eben dann auch nichts weiteres resultiert. Und du hast es ja jetzt auch schon inzwischen bei deinen Patienten erfolgreich angewendet, ne? Also, dass du sagst,
absolut.
Da bist du jetzt auch sensibilisiert. Und gerade wie du schon gesagt hast, deine Patienten sind ja alle atemwegserkrankt. Das heißt, wenn du da irgendwie das Gefühl hast, oh, das könnte denen auch auf den Magen schlagen, da hast du jetzt auch schon einigen dann mit deiner Strategie total geholfen, ne? Das heißt, absolut. Jetzt sind wahrscheinlich ganz viele ganz hellhörig und wollen gerne wissen, was macht Jasmin denn dann? Also was ist deine Strategie? Inzwischen wahrscheinlich sehr früh, ne? Wenn du irgendwie das Gefühl hast, könnte Magen sein, dann welche Strategie schlägst du denn ein?
Also als erstes kommt mein Bauchgefühl dazu und ich habe gelernt, wirklich auf mein Bauchgefühl zu hören, weil das ist immer 100%, wenn das Thema Magen anschlägt. Wir hatten das jetzt zuletzt, dass Kali so ein bisschen mit seinem Spatz zu tun hatte und das habe ich noch nicht so richtig schnell im Griff gehabt und da ging das direkt wieder los, dass ich beim Reiten gemerkt habe, dass er immer klemmiger wurde, also dass er nicht ins Vorwärts kam, dass er nicht loslassen konnte und extrem viel gepupst hat. Da merke ich das auch so ein bisschen an seinem Blick, der sieht müde aus, angestrengt. Ich reite im Moment noch mit so einem Sattelpad. Wenn ich den Gurt anlege, dann wird er unruhig. Meistens kommt dann auch, also jetzt zuletzt hatten wir dann auch wirklich das Kotwasser wieder dazu. Und da bin ich dann immer manchmal so am Struggeln. Kann das sein, dass er ein bisschen viel Sand aufnimmt. Aber wenn ich dann alle Symptome so zusammensammel, dass er matt ist, dass er nicht diese Bewegungsunlust und ja, ich kann das gar nicht, also dieses müde, träge und diese Pupserei, dann weiß ich, dann muss ich an den Magen gehen und dann gibt es für mich das Futter überhaupt, das ist das Magenpower, was die liebe Sandra hat. Das ist für mich ein Must-Have in meinem Werkzeugkoffer, wenn ich es so nennen darf. Das ist auch das Futter, wo damals Kali das Futter verweigert hat. Ich hatte es gerade nicht am Start und habe eine Freundin angerufen, weil ich wusste, sie hatte das und habe mir das bringen lassen, habe ihm das abends noch gegeben. Und habe noch ein paar Therapiemaßnahmen dazu genommen. Und dann hat das ungefähr so eine halbe Stunde gedauert. Da fing er dann an zu fressen, da ging es ihm besser. Und das ist für mich das Futter. Vielleicht kannst du uns dazu was erzählen, was da eigentlich Tolles drin ist, was ihm immer hilft. Und dann nehme ich dieses Magenfutter. Und im Moment, also meine letzte Strategie, wo wir jetzt zuletzt Probleme hatten, habe ich ihm die Ulmenrinde dazu gekocht und ihm das Futter, das Magenpower mit der Ulmenrinde zusammengegeben. Und wir sind jetzt in Woche 2 und es geht ihm viel besser. Also er ist wieder bewegungsfreudiger. Er hat gar kein Kotwasser mehr. Er hat wieder einen wachen Blick, ist für Unternehmungen offen. Er kann gut abpupsen. Ja, es ist ein ganz, ganz krasser Unterschied. Und das ist also wirklich ein Futtermittel. Also für mich das Beste, was man, wenn man einen Magenpatienten hat, Schrank haben sollte.
Wie oft hast du das jetzt ungefähr schon angewendet, dass du sagen kannst, so, also jetzt sowohl beim Kali als auch bei deinen Patienten, dass du sagen kannst, du hast das angewendet und das hat sozusagen die Probleme in den Griff bekommen?
So oft. so oft. Ich hätte es dokumentieren sollen, ne? Also ich habe es immer.
Ich wollte jetzt nur ungefähr wissen, weil wenn du jetzt gesagt hättest 2, dann könntest du dich jetzt wahrscheinlich dran erinnern, wenn du jetzt sagst sind so über 5 oder keine Ahnung.
Ja, definitiv, definitiv. Und ich kann auch einfach sagen, dass heute noch meine Patienten, wenn die so einen kleinen Struggle haben, zu mir kommen und sagen, wie sieht das aus mit dem Magenpower und was meinst du? Und dann machen wir das auf jeden Fall und die sind immer am Ende glücklich und zufrieden damit und es hilft jedem Patienten bis jetzt. Also wir sind da wirklich sehr erfolgreich mit gewesen. Also okay, ich kann es also nicht beziffern, aber schon sehr oft und sehr lange. Also es ist mein Must-Have mit.
Okay, ja, dann können wir vielleicht mal ein bisschen einhaken und erklären, was ist es für ein Futter und wie kann man das anwenden, weil das hat tatsächlich einen ganz großen Vorteil. Also es gibt ja bestimmt, da wird jetzt jeder irgendwie so, ja, mir zustimmen, der schon mal irgendwie sich mit dem Thema Magenernährung beschäftigt hat. Es gibt so viele unterschiedliche Sachen und man blickt ja überhaupt nicht mehr durch, was macht jetzt was? Was kann ich bedenkenlos anwenden? Wo muss ich eigentlich eine genaue Diagnose haben? Was kann ich langfristig anwenden? Was muss ich nach einer Zeit wieder absetzen? Also ich glaube, das ist wirklich so ein Riesenproblem, dass man ja eigentlich überhaupt nicht mehr durchsteigt, weil ich meine, Magenfutter gibt es genug auf dem Markt. Das ist überhaupt nicht das Thema.
Ja.
Aber so dieses Durchsteigen, was nehme ich überhaupt in welchem Fall und worauf muss ich da achten? Das könnte, glaube ich, mal ein ganz interessantes Thema sein. Das können wir vielleicht mal ein bisschen beleuchten. Also deshalb würde ich gerne vorweg sagen, der Vorteil von dem Magenpower ist, also von diesem Futter, das ist praktisch ein Magenschutz, den man ziemlich unbedenklich anwenden kann und auch im Zweifelsfall längere Zeit oder wiederkehrend. Also es gibt ja nun mal Pferde, das kann ja zum Beispiel auch sein, wenn man jetzt irgendwie chronische Probleme hat mit dem Bewegungsapparat als Pferd, dann kann es ja auch sein, dass es halt leider nicht mit einer einmaligen Gabe erledigt ist und dann kommt für immer nie wieder was, sondern es kann sein, dass da immer mal wieder Medikamentengaben notwendig sind, dass das Pferd eben vielleicht immer mal wieder Schmerz entwickelt oder so. Und dass man dementsprechend dann immer mal wieder einen guten Magenschutz füttern muss. Und dafür ist dieses Futter halt super gut geeignet. Das andere wäre, also es gibt halt auch Magenprodukte. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat jeder auch schon mal so den Begriff Säurepuffer irgendwie gehört.
Also ja.
Da fragt man sich halt dann auch so, ja okay, klingt irgendwie auch geil, ne? So Säure abpuffern klingt so nach totaler Linderung, weil Säure klingt generell schon total schlimm und aggressiv. Also irgendwie Säure wegmachen klingt irgendwie gut. Und vielleicht können wir ja mal so ein bisschen darauf eingehen, was ist jetzt eigentlich so der Unterschied dazwischen, beziehungsweise was sind das dann auch teilweise für Inhaltsstoffe, dass auch jeder so ein bisschen weiß, worauf achte ich denn eigentlich, wenn ich für mein Pferd irgend so ein Produkt auswähle? Weil letztendlich ist ja das Krasse, diese Magenprodukte, die sind wirklich teilweise krass, krass, krass wirksam. Also es gibt diverse Studien, die zeigen eine vergleichbare Wirksamkeit von bestimmten Futterzusätzen zu bestimmten Medikamenten, die halt üblicherweise eingesetzt werden. Mhm. Das heißt, wir haben da halt ultra wertvolle Hilfsmittel, die wir eigentlich abseits der Medikamente nehmen können. Und deshalb ist es halt, finde ich, besonders wichtig, genau zu wissen, was machen die denn und wann nehme ich überhaupt was? Weil eben bei einem Medikament jetzt, bei einem synthetisch hergestellten, da kommt ja irgendwie auch keiner auf die Idee, das einfach mal so auf gut Glück anzuwenden. Deshalb, genau, würde ich das gerne mal so ein bisschen beleuchten, was macht eigentlich was im Magen?
Das ist gut.
Super. Und, genau, was man vielleicht noch vorweg sagen kann, also das Magenpower ist halt deshalb jetzt speziell auch für dich natürlich so ein wertvolles Futter, weil es halt auch speziell für Allergiker geeignet ist, ne? Also viele Magenprodukte, die sind halt aus irgendeinem Grund zum Beispiel nicht für Allergiker geeignet. Deshalb muss man da dann eben auch besonders drauf achten, wenn man jetzt ein Pferd hat mit equinem Asthma oder mit irgendwas. Und das ist natürlich dann eben, ja, deshalb ist für dich dieses Produkt natürlich besonders interessant, auch weil dein eigenes Pferd und auch deine Patienten ja alle Allergiker irgendwie sind.
Ja, es gibt auch ein Futter, also ein Magenfutter. Und wenn ich da so im Nachgang, nachdem ich so viel bei dir gelernt habe in der Ausbildung, mal reingucke, sehe ich da eigentlich nur Zucker drin. Also das hat mich ganz stutzig gemacht. Also es gibt viele Magenfuttermittel, wo so viele Sachen drin sind, die ich da gar nicht drin haben möchte. Und das sind so Zutaten. Ja, es ist Clean Eating, so wie wir uns auch eigentlich ernähren sollten, ne? Also du kannst die Zutaten fast an einer Hand abziehen. Und das ist das, was wir ja selber auch für uns wollen, ne?
Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also es braucht eigentlich für eine Magentherapie nicht besonders viele Zutaten, sondern halt eher wirksame in der richtigen Dosierung. Ja, das ist auch ganz wichtig.
Ja.
Also fangen wir mal an vielleicht mit dem Thema Säurepuffer. Also was bedeutet eigentlich genau Säurepuffer? Was macht der und so weiter? Also ein Säurepuffer, der neutralisiert erstmal überschüssige Magensäure. Letztendlich natürlich nicht nur überschüssige, sondern er neutralisiert generell Magensäure. Aber der Sinn dahinter wäre, dass wir halt einen Überschuss an Magensäure haben, woher die Beschwerden kommen. Und dann könnte man mit einem Säurepuffer sozusagen regulieren und diese überschüssige Magensäure neutralisieren. Das heißt, fangen wir vielleicht mal an dem Punkt an. Magensäure also ist letztendlich ein Bestandteil des Magensaftes und wird von den Zellen der Magenschleimhaut gebildet. Das heißt, da gibt es bestimmte Zellen, die sind für die Bildung der Magensäure zuständig und die werden normalerweise durch bestimmte Sachen aktiviert und dementsprechend reguliert sich das dann eigentlich, also die Bildung der Magensäure reguliert sich dann eigentlich genau passend zu dem, was wir eben brauchen für die Verdauung. Das heißt, zum Beispiel wird die Bildung der Magensäure aktiviert durch die Nahrungsaufnahme. Ja, das heißt also, wenn der Magen merkt, oh, da kommt was zu essen, beginnen diese Zellen Magensäure zu produzieren, weil die brauchen sie dann eben für die Verdauung. Ja. Weiterhin gibt es bestimmte Hormone, die zum Beispiel dafür sorgen, dass diese Zellen aktiviert werden und dass Magensäure gebildet wird. Das ist zum Beispiel das Histamin, das ist auch das Hormon Gastrin. Witzigerweise zum Beispiel auch schon alleine der Anblick vom Essen. Also wenn jetzt ein Pferd so ein kleines Hüngerchen hat und es sieht Futter oder ja. auch es hat vielleicht gar nicht unbedingt ein Hüngerchen, aber sieht besonderes leckeres Futter. Also da gibt es ganz viele Szenarien, in denen das der Fall sein kann. Also es kann zum Beispiel sein, Pferd sieht, wie anderes Pferd grast und denkt sich, geil, das ist aber lecker. So, das kann die Magensäureproduktion anregen. Oder so, Pferd kennt genau grünen Futtereimer. So, und dann wird ein anderes Pferd in genau dem grünen Futtereimer gefüttert und der denkt sich, geil, da ist doch bei mir immer der Hafer drin oder so. Sowas aktiviert Ehrlich? Zum Beispiel tatsächlich, ja, aktiviert auch diese Magensäureproduktion. Normalerweise halt in einem Maß, dass das jetzt nicht schädlich ist, ne? Also, dass man halt, aber sagen wir mal, der Magen macht sich ready für Verdauung, wenn das Pferd irgendwas okay. Leckeres sieht oder auch riecht oder auch hört, ja? Also auch so, Futter wird in eine Schüssel getan oder so. Also diese ganzen Reize können dann einfach so dazu führen, weil eben ist ja logisch. Also der Magen denkt ja, ja, jetzt gibt es gleich Futter. Das sagt das Gehirn des Pferdes ja. Und deshalb bereitet er sich halt vor.
Super interessant.
Ja, genau. Dann also dieser Magensaft sozusagen, der generell sich im Magen befindet, der hat halt verschiedene Funktionen. Also zum einen mal zerkleinert der weiterhin das Essen. Also das Futter kommt ja sozusagen, das wird ja im Maul schon mal zerkleinert, wird so eingespeichelt, kommt dann in den Magen. Und dort wird es dann durch die Muskelkraft vom Magen weiterhin zerkleinert, weiterhin verflüssigt, weil es ist ja eben, wie gesagt, ein Magensaft. Das sind auch tatsächlich gar nicht so unerhebliche Mengen, die da sind. Also es wird auch weiter verflüssigt. Dann ist zum Beispiel ein Bestandteil der Magensäure, des Magensaftes ist dann zum Beispiel auch die Salzsäure. Die Salzsäure sorgt auch so ein bisschen nochmal für die Zersetzung des Nahrungsbreis und ist vor allem ganz wichtig für die Keimtötung. Also das heißt, sollten irgendwelche Keime mit der Nahrung in den Magen kommen, dann hat die Salzsäure eigentlich eine sehr, sehr gute keimtötende Wirkung. Der Magensaft enthält auch bestimmte Enzyme, wie zum Beispiel das Pepsin, welche dazu da sind, die Proteine aufzuspalten. Also so Proteine, die in der Nahrung vorkommen, die werden dann schon mal so ein bisschen angeweicht. So kann man sich das von der Oberflächenstruktur vorstellen, so ein bisschen angespalten sozusagen. Und was auch noch ein ganz wichtiger Faktor ist, die Schleimproduktion. Weil es ist schon so, also klar, Magensäure klingt natürlich aggressiv und wir haben auch gerade gesagt, da ist auch Salzsäure enthalten. Das heißt, es ist schon gewissermaßen auch stark reizend und das heißt, dieser Magensaft und auch die Zellen der Magenschleimhaut, die geben eben da so Schleimstoffe ab, dass die Magenschleimhaut halt vor dieser aggressiven Magensäure geschützt wird. Also diese Schleimbildung ist auch ein ganz, ganz wichtiger Vorgang bei diesem ganzen Prozess. Okay. Das bedeutet, normalerweise, ne, wenn das alles genau ausbalanciert ist, dann ist sozusagen da genug Schleimbildung, die Magenschleimhaut ist sowieso intakt und dann kommt da ein bisschen Magensäure hin und dann findet dadurch aber keine Schädigung der Magenschleimhaut statt. Wenn jetzt aber beispielsweise zu viel Magensäure gebildet wird, oder die eben zu konzentriert ist oder sowas, dann kann das eben zu einer Schädigung dieser Magenschleimhaut führen. Und das macht dann halt richtig Aua. Also das im ersten Schritt würde die Magenschleimhaut halt gereizt sein. In der Folge kann die sich entzünden und irgendwie können sich daraus dann auch weiterhin Magengeschwüre bilden. Das heißt, da gibt es jetzt halt mehrere Faktoren, die sozusagen das auslösen können, dass da irgendeine Art von Ungleichgewicht herrscht, dass die Magensäure halt einfach dementsprechend zu viel produziert wird oder eben zu konzentriert ist. Also das heißt, jetzt mal so ganz, fangen wir mal so ganz, ja, basic an. Ja. Wenn ein Pferd zum Beispiel zu wenig Wasser aufnimmt, ne, weil das ist ja schon eine große Flüssigkeitsmenge, dieser Magensaft, dann kann das zum Beispiel dazu führen, dass die Magensäure zu konzentriert ist. Andersrum kann es aber auch sein, wenn das Pferd zum Beispiel, sage ich jetzt mal, schlagartig, also auf einmal sehr große Wassermengen aufnimmt, dann kann das dazu führen, dass eben das Verhältnis mit den Schleimstoffen nicht stimmt und dass die Magenwand dadurch gereizt wird. Also allein so Dinge wie die Wasseraufnahme, die wir ja auch maßgeblich beeinflussen können in unserem Alltagsmanagement, kann total dazu beitragen, wie intakt sozusagen dieses Magensekret ist.
Ja, zum Wasser kann ich auch direkt noch was sagen, weil du im Thema Strategie, wo ich im Stall oft belächelt werde, aber im Winter gebe ich dem Kalli ganz bewusst warmes Wasser zu trinken.
Ja, das ist zum Beispiel auch, also viele Pferde mögen das total gerne, wenn das Wasser einfach angenehm temperiert ist. Also viele Pferde vertragen tatsächlich im Winter das kalte Wasser nicht so gut und das kann eine super hilfreiche Maßnahme sein, dass man das dann so lauwarm anbietet oder so. Ja, und die letztendlich so weitere Faktoren, die hast du jetzt echt alle auch schon so ein bisschen aufgezählt. Also Stress fällt definitiv darunter. Also Stress kann zu so Imbalancen führen in dieser Magensäureproduktion, Medikamentengaben, Schmerz und natürlich sowieso vor allem eine unpassende Fütterung. Ne? Also wenn da halt im Futterplan irgendwas einfach nicht so zum Pferd passt, das kann halt massive Probleme einfach in dieser, sagen wir mal, Magengesundheit auslösen. Und was jetzt ganz wichtig ist, also diese, sagen wir mal, diese Wirkstoffe, die sozusagen als Säureblocker eingesetzt werden, das ist ganz wichtig, das ist für gewöhnlich kein Magenschutz. Das heißt, das sind Protonenpumpenhemmer und die wirken, indem sie diese Zellen in der Magenschleimhaut, die eben die Säure produzieren, von denen ich gerade erzählt habe, die blockieren die. Also dadurch kann man natürlich schon jetzt rein symptomatisch, ne, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe irgendwie zu viel Magensäure und das macht mir Probleme im Magen, kann man natürlich durch diesen Säureblocker die Produktion der Magensäure hemmen und dadurch halt natürlich die Menge reduzieren.
Aber dann greifen wir ja richtig ein in den Prozess quasi, ne?
Genau, richtig. Also jetzt zum Beispiel so ein typischer Protonenpumpenhemmer, der halt so gegeben wird, ist dieses Omeprazol, ne, was, glaube ich, ganz, ganz viele kennen, ist irgendwie so absoluter Standard in einer medikamentösen Magentherapie. Wir können ja nachher noch drauf zurückkommen, was es ansonsten auch noch für Protonenpumpenhemmer gibt, möglicherweise so ernährungstherapeutisch gesehen. Aber das heißt, das ist genau wie du sagst, also das ist schon ein deutlicher Eingriff dann sozusagen in die natürliche Funktion des Magens. Und die muss halt insofern auch echt gut überlegt werden, weil das kann ganz schöne Folgeprobleme mit sich bringen. Also wenn ich jetzt ja nämlich eben diese Magensäureproduktion hemme, dann steigt mir im Umkehrschluss oft der pH-Wert an. Ja, das heißt, das bringt mehrere Probleme mit sich. A, das stört mir die Verdauung der Proteine. Jetzt muss man nicht irgendwie gleich hysterisch werden, dass man denkt, okay, wenn mein Pferd jetzt eine Omeprazol-Therapie bekommt, dann hat es auf einmal totalen Proteinmangel. Nee, wenn ein Pferd einfach wirklich diese Therapie braucht, dann ist das natürlich alles einkalkuliert und dann kann das auch mal ein bisschen Probleme haben mit der Proteinverdauung und gerät nicht gleich in irgendeinen Mangel. Nur ich will sagen, wenn ich das längere Zeit anwende, dann muss ich mir halt Gedanken machen, weil ich weiß, die Proteinproduktion ist dadurch einfach gestört. Denn dafür, dass die Proteine von den Enzymen gut anverdaut werden sozusagen, braucht es eben ein saures Milieu. Und das heißt, das kann in Folge dazu führen, also wenn ich eben diesen gesteigerten pH-Wert habe, dann habe ich so unvorverdaute Proteine, das wird dann so gemeinsam in den Darm weitergegeben und das kann total zu Unverträglichkeiten im Darm führen, weil der Darm ist einfach nicht ausgelegt auf unvorverdaute Proteine und der ist auch nicht ausgelegt auf diesen pH-Wert, den er da aus dem Magen irgendwie serviert kriegt. Und das heißt, es kann ganz, ganz oft, und deshalb, das passt zu dem, was du sagst, dass du manchmal dann als Symptom eigentlich Kotwasser merkst, ne? Wo man ganz oft so denkt, ach, da habe ich doch ein Problem im Darm. Aber es kann ganz oft sein, dass eigentlich die Ursache davon im Magen ist und dass das dadurch in Folge dazu kommt.
Interessant. Und dann fängt man an, den Darm anzutherapieren ja. und, ne?
Ja,
aber,
genau.
Ja, also ich bringe das sofort in Verbindung. Also das ist mein erster Gedanke, Magen, wenn das Kotwasser kommt.
Ja, und muss eben nicht sein, ne? Also es gibt auch wirklich Darmprobleme, die zu Kotwasser führen können. Aber ich sag nur, es ist meistens nicht so einfach, dass man so sagen kann, Kotwasser, dann therapiere ich den Darm, weil, ne, wenn man dann so Erfahrung hat mit dieser Therapie, dann kann ja. man im Gesamtbild abschätzen, weil bei dir war es ja auch so, ne? Du hast ja auch ja. irgendwie hauptsächlich gesagt, so du, der hat Kotwasser. Und ich habe aber aufgrund des Gesamtbildes dann an den Magen gedacht von der Therapie her. Und das ist natürlich ganz wichtig, ja, dass man Gott nicht an der falschen Dank. Stelle therapiert genau. sozusagen.
Ja, manchmal muss man sich da auch nochmal austauschen, weil man ja manchmal doch ein bisschen mit dem eigenen Pferd ja emotional zu dicht dran steht.
Ja,
ein bisschen verblendet
voll.
Ist. Oh, und dann braucht man ab und zu nochmal so einen kleinen Impuls von draußen.
Ja,
von,
ja.
Von einer Person, der man zu 100% vertrauen kann und die einfach unfassbaren Erfahrungswert Schatz
ja,
hat.
Ja, das geht uns. Da stehen wir uns ja alle in nichts nach, irgendwie als Therapeuten, ne? Beim eigenen
Sinn. Genau.
Setzt die Logik
ja.
aus.
Setzt die Logik aus. Total.
Ja, und dann, also genau, wir haben praktisch auf der einen Seite eben dieses Problem Unverträglichkeiten im Darm. Also das kann hin bis zu allergische Reaktionen, die dadurch hervorgerufen werden, gehen. Wir haben dieses Problem mit den unvorverdauten Proteinen. Dann ist es weiterhin so, dass die Bildung des Intrinsic Factors gestört wird. Das ist praktisch ein Faktor, der für die Resorption von Vitamin B12 notwendig ist. Also Vitamin B12 kann praktisch nur ordentlich dann aus der Nahrung rausgezogen werden, wenn dieser Intrinsic Factor gebildet wird. Das heißt, der ist in dem Moment gestört. Auch hier wieder vorübergehende Therapie. Das Pferd rutscht nicht sofort in Vitamin B12-Mangel. Aber wenn ich weiß, ich gebe längere Zeit einen Protonenpumpenhemmer oder immer wieder, muss ich mir Gedanken darüber machen, wie ich das mit dem Vitamin B12 regel, weil dann ist einfach ein Mangel sehr wahrscheinlich und generell auch an anderen Mineralstoffen. Also
wofür ist das B12 denn wichtig? Was ist B12-Aufgabe?
Also das hat super viele Funktionen im Körper. Ich finde, man merkt einen Vitamin B12-Mangel ganz, ganz oft an so psychischen Zuständen, also so Stresszuständen. Mhm. Also Vitamin B12 wird ganz viel vom Nervensystem gebraucht. Und das heißt, das ist ein häufiges Symptom dann, dass man sich einfach, also dass die Pferde sich dann halt leicht gestresst fühlen und vielleicht leicht reizbar sind, einfach nicht so gut zur Ruhe kommen oder sowas. Aber es wirkt auf ganz, ganz viele unterschiedliche Vorgänge im Körper ein. Also ist schon sehr, sehr wichtig. Und ja, und es gibt auch noch andere Mineralstoffe, die dann in der Aufnahme total gehemmt sind. Also ich sage jetzt einfach nur ein paar Beispiele. Bei Vitamin D ist es der Fall, Calcium, Magnesium, Zink. Also es ist schon so, wenn ich öfter oder längere Zeit einen Protonenpumpenhemmer gebe, dann muss ich damit rechnen, dass ich einfach Nachteile in der Verdaulichkeit meines Futters habe. Also dann muss ich gegebenenfalls meine Futterration anpassen. Oder es ist halt auch im Umkehrschluss oft so, wenn ich teilweise Pferde habe, wo ich mir die Fütterung anschaue, ne, und ich mache so eine Rationsberechnung und denke mir so, ja gut, also anhand dessen, was der jetzt gerade so aufnimmt, müsste der eigentlich ganz gut versorgt sein, ist er aber nicht. Der hat Mangelerscheinungen oder im Blutbild sehe ich Probleme oder in irgendwelchen anderen Analysen. Dann ist es halt ganz, ganz oft ein Problem dieser Verdaulichkeit. Also, dass gar nicht das Problem daran liegt, dass ich jetzt einfach noch mehr Mineralfutter reinkippen muss,
ja.
Sondern dass ich halt mir gucken muss, wie kann ich die Verdaulichkeit vom Futter verbessern, dass der mir eben einfach auch aus dem Futter rausziehen kann, was er braucht.
Ja, interessant.
Ja, dann gibt es weiterhin definitive Studien, dass eben durch die längerfristige Gabe von Säureblockern auch die Leber und die Niere in Mitleidenschaft gezogen werden. Also die Wahrscheinlichkeit für Leber- oder Nierenbeschwerden steigt. Also vor allem in der Humanmedizin ist es sehr gut erforscht, dass eben generell, also auch wenn man vorher jetzt eine gesunde Leber und eine Niere hatte, dass die Wahrscheinlichkeit von Problematiken mit diesen Organen steigt. Und wenn ich aber vielleicht schon eine angeschlagene Leber oder eine angeschlagene Niere habe, kann ich dadurch dann doch tatsächlich schnell in wirkliche Stoffwechselprobleme reinrutschen. Und ja, und generell ist es natürlich auch so, wenn, ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, also die Salzsäure, die ist ja auch zur Keimtötung da. Das heißt, wenn jetzt da einfach die Funktion gestört ist Und es gelangen halt möglicherweise weiter in den Verdauungstrakt irgendwelche Bakterien mit rein. Die müssen ja nicht jetzt sofort pathogen sein in dem Sinne, dass sie mir jetzt eine Riesenbeschwerde auslösen. Aber sie gehören einfach eigentlich nicht in den Darm. Das heißt, das kann halt dann dazu führen, dass ich im Endeffekt eine Dysbiose habe im Darm, die sich halt daraus entwickelt, dass ich halt eigentlich ein Problem mit der Magensäure habe oder beziehungsweise halt, das kann alles aus einem Säurepuffer, aus einer Säurepuffergabe, wie gesagt, nicht eine vorübergehende, kurzfristige, aber länger oder immer wieder kann das daraus resultieren. Deshalb muss man da wirklich dann so ein bisschen so ein, das Gesamtbild einfach im Blick haben, wenn man sagt, okay, Säureblocker, muss das echt gut überlegt sein. Warum? Wie lange? Wie angewendet? Wie kam es überhaupt zu dem Problem? Weil ich meine, ich kann ja nicht einfach mein Leben lang Säureblocker geben. Das ist ja nicht die Lösung. Also deshalb will ich praktisch so ein bisschen dazu aufrufen, weil ich weiß, es gibt viele Futtermittel, die eben säureblockierend wirken. Und das ist nicht gut, die einfach permanent zu geben, sondern da ist wirklich eine vernünftige Anamnese wichtig, dass man einen genauen Behandlungsplan hat. Also man sollte nicht mit diesen Sachen, nur weil sie frei verkäuflich sind, sozusagen rumspielen, sondern aus meiner Sicht braucht das genauso wie jedes Medikament einfach einen klaren Anwendungsplan und eine klare Indikation. Und es gibt eine Reihe von Sachen, die man über die Futterung machen kann, die sozusagen, also im besten Fall ist es so, dass ich halt jetzt eine Säureüberproduktion im Magen ich nicht so weit kommen lasse, dass ich dann im Endeffekt sage, okay, jetzt muss ich einen Säureblocker geben, sondern im besten Fall kann ich halt schon deutlich vorher irgendwo anfangen, eine Nahrungsumstellung zu machen oder so, oder kann mit einzelnen Mineralstoffen zum Beispiel anfangen zu wirken, mit zum Beispiel verschiedenen Ölkomponenten, mit Wildpflanzen, die ich meinem Pferd reiche. Bewegungstherapie ist tatsächlich ein Faktor. Man kann mit bewegungstherapeutischen Ansätzen so einer Magensäureüberproduktion entgegenwirken. Ich kann das Thema, also gibt es ganz, ganz viele Sachen, Melatoninmangel, überhaupt gibt es super viele phytotherapeutische Wirkstoffe, dass es halt im besten Fall gar nicht erst dazu kommt. Also das würde ich ganz klar sagen. Es ist gut, wir haben einige wirklich ernährungstherapeutisch wirksame Substanzen, die wir einsetzen können, wenn wir das Problem nicht vermeiden konnten. Aber es braucht ganz klar eine Strategie, die das unbedingt vermeidet, weil der Einsatz von Säureblockern kann immer tatsächlich andere Verdauungsprobleme mit sich bringen, die möglicherweise sogar im Anschluss noch heftiger sind als mein Ausgangsproblem. Das muss man einfach ganz klar wissen. Und deshalb, wenn man eben sagt so, ich habe jetzt so ein bisschen den Verdacht hier auf ein Magenproblemchen, aber es ist jetzt auch nicht so richtig krass, dass ich jetzt sage, boah, ich brauche da jetzt irgendwie halt sofort Medikamente, dann würde ich eben eher sagen, man geht in den Bereich von Magenschutz beziehungsweise Magenschoner. Das ist eben genau das, was du auch machst. Du reagierst halt dementsprechend früh und hast es deshalb immer eigentlich hinbekommen, mit einem Magenschutz oder einem Magenschoner deinem Pferd oder auch deinen Patientenpferden zu helfen, sodass du halt vermeiden konntest, dass man einen Protonenpumpenhemmer braucht, also einen Säureblocker. Und das ist natürlich ultra wertvoll, weil ein Magenschutz oder ein Magenschoner bringt dir halt nicht gleich das ganze System so durcheinander. Und das heißt, jetzt speziell in unserem Magenschutz, den wir da verwenden, der enthält halt Wirkstoffe, das sind eigentlich, also beispielsweise enthält der Lecithin, das ist ein körpereigener Wirkstoff. Das heißt, da kann ich auch nichts falsch machen, wenn ich den eben zufüttere, weil der wird sowieso von den Zellen gebildet. Und der kann aber mal, wenn ich ein Ungleichgewicht habe im Magen, dann kann das sein, dass der eben zu wenig, halt nicht ausreichend gebildet wird. Und der ist aber ganz maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich sozusagen eine stabile Magenschleimhaut bilden kann. Und das heißt, es ist dann so ein bisschen, da beißt sich dann die Katze oft in den Schwanz, wenn der nicht ausreichend gebildet wird, dann ist die Magenschleimhaut halt instabil, dann kann sie schneller angegriffen werden und dadurch wird er nicht ausreichend gebildet, weil die Zellen gestört werden. Und deshalb kann es dann zum Beispiel sinnvoll sein, das zuzufüttern, damit eine intakte Schleimhaut wieder aufgebaut werden kann. Zusätzlich hat jetzt zum Beispiel das Magenpower Inhaltsstoffe, was einfach diese Schleimbildung fördert. Also, ne, das haben wir ja vorhin auch gesagt, diese Schleimbildung in der im Magensaft ist einfach auch ein ganz maßgeblicher Schutzfaktor. Und durch die Inhaltsstoffe vom Magenpower wird eben diese Schleimbildung gefördert. Er enthält B-Vitamine, einfach genau für den Grund, wenn man irgendwie sagt, möglicherweise können die B-Vitamine jetzt gerade einfach nicht so gut substituiert werden. Und wir geben ja jetzt schon Stoffe, dass die Schleimhaut wieder schön regeneriert wird. Dann gibt man eben auch die B-Vitamine, weil die tragen dann nochmal zur Regeneration bei. Und ja, können aber normalerweise dann eben aus der Nahrung gar nicht so aufgenommen werden, wenn es da halt Magenprobleme gibt. Wir haben eben durch dieses, also da ist halt Leinsamen und Leinkuchen enthalten. Das heißt, das sind
Superfood.
Ja, genau, absolutes
Superfood.
Das heißt, dadurch haben wir halt wieder zum einen so ein bisschen diese Schleimbildung, zum anderen haben wir einfach dann für den Darm auch, ne, weil der ist ja auch oft in Mitleidenschaft gezogen. Bei so Magenbeschwerden haben wir dann halt so ein bisschen leicht verdauliche Ballaststoffe. Und das hat halt auch so eine ganz leicht, sagen wir mal so, beruhigende Wirkung auf die Magensäure, ohne halt jetzt wirklich ganz krass einzugreifen. Und dann haben wir noch teilweise Mineralstoffe drin, die helfen, der Magenmuskulatur zu entspannen. Das ist ganz wichtig. Und die eben auch einfach so die Situation beruhigen in Bezug auf eine übermäßige Magensäureproduktion. Also, dass es einfach gar nicht erst dazu kommt.
Und man merkt das einfach, dieses Beruhigen, das merke ich dem Kali sofort an. Also, das merkt man.
Mhm.
Also, ja. Das merke ich bei ihm, da kriege ich ganz schnell eine Rückmeldung. Also, wirklich, also das wirkt.
Ja, also vor allem, weil du jetzt auch gesagt hast, ne, du hast es vorhin, glaube ich, mal so kurz erwähnt, dass du, glaube ich, innerhalb von 2 Wochen eigentlich bisher immer die Sache dann im Griff hattest, ne?
Ja, ja. Und dann habe ich, dann lasse ich mir immer ein bisschen Rest da für den Fall das, ne?
Ah, ja,
man
mega.
Weiß ja nie, ja, immer was auf Reserve hat. Mir ist dann ja natürlich, an erster Stelle muss ich natürlich in mich gehen und sagen, wo kommt das denn jetzt her, ne? Und das, warum zwickt ihm jetzt der Magen? Denn es ist jetzt meine Aufgabe, jetzt erstmal den Urheber zu finden, warum.
Mhm.
Na, und das braucht dann auch immer noch so ein bisschen, aber das muss ich dann abstellen, damit der Magen dann auch zur Ruhe kommen kann. Ich kann ihn dann schön unterstützen. Und bis jetzt sind wir immer, hat das immer super geklappt. Aber ich muss auch an den Urheber ran, ne? Das ist ganz wichtig.
Ja, ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall nochmal ein richtig guter Hinweis, ja. Also das heißt, wir können vielleicht zusammenfassen, es gibt eine Reihe von Sachen, die man wirklich, sobald man merkt, da könnte ein Problem sein, machen kann, um den Magen zu schützen, um den Magen zu schonen. Das können zum Teil eben Mineralien sein, es gibt auch bestimmte Algen, es gibt bestimmte Kräuter. Also man muss halt einfach gucken, was passt dann auch genau zu meinem Gesamtpatientenpferd.
Mhm.
Weil das wäre eben schon gut, wenn man dadurch sozusagen vermeidet, dass im Endeffekt ein Säureblocker gefüttert werden muss. Wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche einen Säureblocker, weil hier ist mir irgendwie schon einiges entgleist im Magen, dann gibt es da tatsächlich sogar auch ernährungstherapeutische Ansätze. Also wir haben ja auch noch das Produkt Magenpower Deluxe. Das ist sozusagen dann tatsächlich ein Säureblocker. Und das ist halt auch, also das ist kein Medikament, aber es hat ernährungstherapeutische Wirkstoffe, die wirklich total vergleichbar wirken mit medikamentösen Säureblockern. Also das heißt, das ist dann wieder eine andere Alge zum Beispiel, die da enthalten ist, die einfach wirklich so säurepuffernd wirkt. Da gibt es auch wieder andere Mineralstoffe drin, die säurepuffernd wirken. Also es gibt wirklich eine Menge, die man mit der Ernährungstherapie machen kann, um genau das Problem, das das Pferd hat, anzugehen. Und man merkt jetzt vielleicht schon so anhand dessen, okay, es gibt irgendwie einen Magenschoner, es gibt oder halt beziehungsweise Magenschoner, Magenschutz. Es gibt aber auch einen Säureblocker. Es gibt, die Symptome sind teilweise im Magen, die sind teilweise im Darm. Es gibt ja auch für den Darm alle möglichen Substanzen, die helfen, wenn man jetzt eine Dysbiose hat, wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Darmbeschwerden hat oder so. Also es ist, insgesamt wäre es schon extrem sinnvoll, wenn man sozusagen nicht zu lange da auf Verdacht irgendwie rumtherapiert, weil das kann dann für den Magen, also wenn ein Magen mal so aus dem Ungleichgewicht ist, wird es immer schwieriger, den sozusagen wieder in die Balance zu bekommen. Das heißt, da würde ich immer empfehlen, lieber so ein bisschen gucken, was ist denn jetzt eigentlich genau mein Problem? Und das kann einfach im besten Fall ein erfahrener Therapeut machen, der sagt, das habe ich jetzt schon 100 Mal so gesehen, das ist einfach sehr wahrscheinlich, dass wir das Problem da und da haben und so sieht die Therapie aus. Weil eben, also anhand von Jasmins Beispiel sieht man, die hat in 2 Wochen die Magenbeschwerden ihres Pferdes halt im Griff. Und zwar jetzt immer wieder und auch die ihrer Patientenpferde.
Ja.
Und ja, genau. Und wenn man jetzt schon unbedingt sagt, okay, ich will irgendwas auf Verdacht geben, dann eben bitte eigentlich keinen Protonenpumpenhemmer. Das muss schon wirklich einfach eine klare Indikation haben, so aus unserer Sicht. Und eher lieber bitte Magenschoner, Magenschutz mal so ein bisschen zur Unterstützung und gucken, dass es gar nicht erst dazu kommt. Und
ja, und bei Kali sind ja noch so subtile Anzeichen. Also es ist ja noch so, man könnte es ja auch anders werten. Man könnte ja auch sagen, Mensch, der ist faul oder ach, der hat heute einen schlechten Tag oder ja, der hat einfach Pupswasser. Ne? Also das steigert sich ja, ne? Also die Symptome werden ja, es wird ja immer schlimmer, ne? Irgendwann kommt dann das Leerkauen oder die Kolik dazu, die Futterverweigerung, was wir ja schon hatten, der Kali, dass er dann wirklich den einen Arm nicht mehr gefressen hat. Und das war, da habe ich auch wirklich richtig, richtig Puls gekriegt, weil ich weiß, wenn mein Pferd nicht fressen will, dann ist Holland in Not. Mhm. Also das wird ja immer schlimmer, ne? Und da dann wieder zurückzukommen, das ist schwierig, weil ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, ich war auch selber lange Magenpatient. Ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man Magenschmerzen, säurebedingte Magenschmerzen hat. Man ist müde, man hat Kopfschmerzen, man hat einen geblähten Magen, man weiß nicht mehr, was man essen kann, man mag auch gar nicht mehr essen. Also das ist nicht schön, wirklich. Deshalb bin ich da ganz wach.
Ne? Ja. Lebensqualität, Ja, und weißt du was, weil du jetzt sagst, da bist du ganz wach, das sind wirklich auch super Beispiele, die du da jetzt gebracht hast von den Symptomatiken, weil wie du schon sagst, also viele denken bestimmt, wenn das Pferd jetzt irgendwie faul ist, so, ja, der hat halt keinen Bock zu arbeiten. Oder wie du so sagst, ja, der wird ein bisschen unruhig beim Gurten. Ja, wie oft sieht man Pferde, die unruhig sind beim Gurten, wo die Besitzer irgendwie so, der ist zickig.
Klaps geben.
Ja, Klaps geben, weil der ist zickig oder irgendwie. Und ja, das sind alles eigentlich so kleine Unwohlseinsanzeichen, wo du dann merkst, und das nächste Zeichen ist dann eigentlich schon in Anführungszeichen, dass er nicht mehr fressen mag. Also wo man sich schon vorstellen kann, ja, wenn man keinen Hunger hat, hat man schon einfach eine richtige Beschwerde im Magen. Und das ist vielleicht auch einfach, ja, wäre vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, dass man halt auch Symptome in Betracht zieht, als Magensymptome, als Magenanzeichen, die man vielleicht gar nicht so als Symptome sehen würde, sondern eher so als Verhaltensauffälligkeit, so, der ist zickig, der ist faul, der will irgendwie Arbeit verweigern oder so. Ganz ehrlich, also ich meine, jetzt können wir, glaube ich, beide sagen, aus unserer Pferdeerfahrung heraus gibt es das nicht.
Also, nein, es ist nicht so, wirklich. Nee. Und sie geben sich immer Mühe. Und, ja.
Genau. Also ein Pferd hat kein Problem mit dem Sattelgurt von Natur aus. Und ein Pferd will auch definitiv nicht Arbeit verweigern von Natur aus, sondern nur, wenn die Arbeit scheiße ist.
Ja, genau. Und irgendwie müssen sie ja mit uns reden. Ne? Sie können nicht reden, sie müssen es uns anders zeigen. Und ja, Kali ist da denn doch sehr deutlich in seiner Sprache. Ne? Aber ich muss manchmal nochmal überlegen. Ne? Aber gut, bis jetzt haben wir es Gott sei Dank immer wieder hingekriegt. Ich ärgere mich manchmal nur selber über mich, dass ich manchmal vielleicht ein Mühe zu lange brauche. Ich würde gerne schneller reagieren können. Aber ich werde immer besser.
Ich kenne dich ja, aber ich kann jetzt sagen, dass du immer sehr schnell reagierst und dass du einfach sehr, sehr kritisch mit dir selbst bist, weil du dir immer denkst, ich will alles noch besser machen für mein Pferd.
Ich bin es ihm schuldig. Irgendwie fühle ich mich so. Ne? Also ich will einfach, dass er glücklich, beschwerdefrei lebt. Das ist mein Wunsch.
Ja, schön. Also ich danke dir total, dass du uns da so einen kleinen Einblick gegeben hast, weil wie gesagt, ich finde das ultra wertvoll, also diese zwei Aspekte, einfach, dass du jetzt so ein bisschen was über die Symptomatik erzählt hast, wo sich mit Sicherheit viele gar nicht bewusst sind, dass solche Symptome einfach auf Magenunwohlsein hindeuten können und eben dieses, dass es einfach einen Unterschied gibt, wenn man jetzt merkt, okay, ich brauche im Verlaufe eines Jahres immer mal wieder eine Magenunterstützung, dass es einfach ultra wertvoll ist, wenn man schnell reagiert und dann auch genau schon weiß, wie, dass man eben vermeidet, dass man erst an irgendeiner Stelle massiv in den Magen eingreifen muss, was dann vielleicht auch Folgeprobleme mit sich bringen kann. Also das waren jetzt, finde ich, so zwei ganz, ganz wichtige Aspekte, die ganz, ganz wertvoll sind, dass wir die jetzt hier so ein bisschen vermitteln konnten. Und wie sieht es denn aktuell eigentlich aus? Ist er aktuell beschwerdefrei oder was ist gerade für eine Phase?
Ihm geht's gut. Also der erste Blick ist natürlich immer der Popo. Ist er jetzt Popo-Pups? Nein, nichts. Also es geht ihm wirklich gut. Er frisst, er ist wach, er möchte sich bewegen. Also ich ich kann mich wirklich nicht beklagen. Und ich kann auch immer dazu sagen, dieses Futter. Also es ist ja manchmal so, dass wenn man jetzt mit einem therapeutischen Futter kommt, wollen wir es so nennen, man oft sehr viel Mühe hat, die Pferde, dass die Pferde das fressen. Und Magenpower, das ist weginhaliert. Also das muss auch noch zusätzlich super schmackhaft sein.
Okay, ja, das finde ich sehr interessant, weil tatsächlich ist es ja so, wir haben ja da überhaupt keine Geschmacksstoffe drin, ne? Also es enthält ja, wie gesagt, gar keine Zucker. In den meisten Futtermitteln sind ja irgendwelche Zuckerverbindungen drin, dass die schmecken.
Genau.
Oder irgendwas, was einfach das Ganze schmackhaft macht, und wir haben ja nichts drin. Das sind wirklich nur die Wirkstoffe. Das heißt, das ist, also man darf sich generell bei den Powerfutter-Sachen echt nicht wundern, wenn die nicht schmecken. Dann muss man halt einfach dementsprechend was Schmackhaftes für sein Pferd anrühren, weil ich meine, man füttert es ja eh selten pur. Aber das ist einfach ein Aspekt, die haben echt keine Geschmacksverstärker drin. Also das finde ich ein total gutes Zeichen, wenn der Kalli das trotzdem so mag, weil das bedeutet auch, dass der noch nicht total verzuckert ist. Also ich habe schon immer so Patienten, weißt du, die einfach so, sorry, das schmeckt mir nicht süß genug. Also wo man die wirklich so langsam erst von dem ganzen Zuckerzeug entwöhnen muss, weil du kriegst ja fast nichts mehr. Oh, es ist ja in jedem Mineralfutter Zucker drin, überall irgendwelche Geschmacksverstärker oder so, sodass die Pferde das einfach so stark gewöhnt sind. Und das ist irgendwie auch ein total gutes Zeichen, wenn die sowas dann einfach anstandslos fressen, dann weiß man so, okay, die sind doch nicht total verzuckert.
Ja, gerade bei der Zucker, also bei Menschen ist es ja auch so, wenn man so ein bisschen zum Magenproblem neigt, sollte man ja auch so ein bisschen den Zuckerkonsum reduzieren, meine ich, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie es...
Ja, und es ist aber auch tatsächlich genauso diese Gewohnheit, ne? Man ist es halt so gewöhnt, dass die Dinge besonders salzig, besonders süß und so sind. Ja. Und bei Pferden ist das ganz genauso auch. Also deshalb...
Wo wir wieder beim Clean Eating sind, ne?
Genau, macht auf jeden Fall Sinn, da wirklich die Inhaltsstoffe immer genau zu prüfen, dass man nicht irgendwas mit reinfüttert, wo man sich dann nachher denkt, okay, das war jetzt eigentlich irgendwie völlig unsinnig.
Ja, ich bin da auch, also ich habe da jetzt ja so viel gelernt und ich bin da wirklich ganz akribisch. Ich lese mir immer durch, was drin ist, und ja, da bin ich wirklich pingelig. Also da bin ich auch wenig kompromissbereit, und ich würde jedem Futter, also ich würde das Powerfutter immer an erster Stelle stellen, weil das ist wirklich Clean Eating und das sind so tolle Zutaten. Da ist jede einzelne Zutat für mich ein Superfood. Wirklich.
Also ja, also dass wer bei der Jasmin eine Therapie macht für sein atemwegserkranktes Pferd, der kann sich auch noch gleichzeitig drauf verlassen, weil sie sich richtig gut mit der Fütterung auskennt von atemwegserkrankten Pferden, dass es, wie gesagt, top unterstützt ist und dass es alles von A bis Z Hand und Fuß hat. Und wer sich da mal genauer umgucken mag, der findet dich bei Instagram unter Ponyhusten. Ja.
Genau.
Also gerne mal vorbeigucken und mal ein kleines Herzchen dalassen.
Oh ja.
Da gibt es Hilfe zum Thema Atemwegserkrankungen bei Pferden. Vielen, vielen Dank, Jasmin. Ich freue mich mega, dass es dem Kalli jetzt gerade so gut geht. Und ehrlich gesagt, es ist auch einfach immer so beruhigend, wenn man weiß, okay, falls nochmal irgendwie das Problem auftritt, ich habe meine Strategie, sie ist griffbereit im Schrank, und dann ist man auch irgendwie ganz entspannt mit der Situation.
Ja. Man fühlt sich auch besser, wenn man weiß, man kann Dinge im Griff haben, ne? Ja, genau wie bei den Atemwegserkrankungen, dass man nicht hilflos dasteht und im Nebel stochert, sondern man hat einen kleinen Werkzeugkasten und man kann sich im Zweifel helfen. Das ist total wichtig. Also so lost neben dem Pferd zu stehen und zu verzweifeln, gibt nichts Schlimmeres.
Also vielen Dank, und
ich danke dir.
Ganz liebe Grüße an den Kalli.
Dankeschön, ganz Mach's liebe gut. Grüße zurück, Sandra. Ciao.
Ich hoffe, wir konnten in der heutigen Folge die Begriffe Säureblocker, Protonenpumpenhemmer, Magenschutz, Magenschoner so ein bisschen näher beleuchten und vielleicht so ein bisschen klar machen, warum das durchaus wichtig ist, dass man genau weiß, was ist was und welche Problematik hat mein Pferd überhaupt. Denn das wollten wir heute unbedingt transportieren, dass es tatsächlich ziemlich wichtig ist, zu wissen, was wendet man wie an, warum und wie lange. Und deshalb freue ich mich besonders, wenn ich das heute gut transportieren konnte. Sollten sich daraus irgendwelche Fragen für euch ergeben, dann schreibt mir gerne in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass niemand von unseren Hörerinnen oder Hörerpferden aktuell Magenprobleme hat. Aber falls, dann wisst ihr vielleicht jetzt ganz gut, worauf ihr da achten könnt und was ihr vielleicht sogar vermeiden solltet. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn ich irgendwelche Kommentare von euch bekomme und auf die nächste Folge. Macht's gut!